imperialer Warbird Ra Khoi.
Da,
sagte Dela und wandte sich von der Konsole ab, um Donatra direkt anzusprechen. Ich habe sowohl die Rokel-Software als auch ihr Steuerungsprogramm ins System eingespeist. Beide gehen jetzt aktiv gegen die fremde Programmierung vor. Riker unterdrückte eine Welle freudiger Erwartung. Immer noch konnte alles passieren.
»Wie lange wird es dauern, bis wir wissen?«
»Fertig, Sir«,
sagte Crandall grinsend und blickte vom Display seines Tricorders auf.
»Oder zumindest fertig genug. Die neuromagnetischen Signaturen, die das Wesen dem Netzwerk aufgezwungen hat, verschwinden. Die Rokel-Software zwingt sie zurück in den Hintergrund und in sekundäre und tertiäre Systeme.«
Dela studierte die Displays ihrer eigenen Instrumente und nickte zustimmend.
»Bestätigt! Die fremde Programmierung wird aus den primären Kernsystemen gedrängt.«
»Gute Arbeit«, sagte Riker und warf Donatra und Diana ein triumphierendes Lächeln zu, während er seinen Kommunikator berührte.
USS Titan. Keru lag auf einem der Biobetten in der Krankenstation und lehnte sich gegen einen Berg aus Kissen, während er einen kühlen Schluck Wasser trank. Er war genauso rastlos wie zu jeder anderen Zeit in seinem Leben. Seit er vor ein paar Stunden das Bewusstsein wiedererlangt hatte, behielt ihn Dr. Reh zur Beobachtung in der Station. Natürlich konnte er Reh für seine Vorsicht keine Vorwürfe machen. Kerus Brust blieb unter einem dicken Verband verborgen, trotz vieler Operationen und Hautregenerationen. Das hatte er der beinahe tödlichen Verwundung zu verdanken, die er sich während des Scharmützels der Titan im romulanischen Raum zugezogen hatte. Er war froh, dass Reh und Ogawa ihn auf den neuesten Stand der Entwicklungen der letzten paar Tage gebracht hatten. Das schloss den Tod von Chefingenieurin Ledra, die Geburt von Bolajis Kind, den unerwarteten Ortswechsel der Titan in die Magellansche Wolke und das Verschwinden von Commander Donatras versteckter Flotte ein, die anscheinend von irgendeiner Form von sich entwickelnder Lebensform gesteuert wurde. »Ich bin ein paar Tage außer Gefecht, und schon stürzt sich das ganze verdammte Universum ins Chaos«, dachte er mehr als einmal, obwohl solche egozentrischen Betrachtungen völlig lächerlich waren. Er war außerdem frustriert, weil er herzlich wenig über die aktuellen Geschehnisse in Erfahrung bringen konnte. Er wusste nur, dass sein Captain das Schiff entgegen seiner Empfehlung verlassen hatte, um ein Außenteam auf einem von Donatras Schiffen anzuführen. Sein Captain war in dieser Minute in Gefahr, genau wie Commander Tufok, der ihn als taktischer Offizier und Sicherheitschef vertrat. Und Keru wusste, dass er nichts tun konnte, um ihnen zu helfen. Er hatte nicht vergessen, dass er Tufok beinahe auf Romulus zurückgelassen hätte, nachdem die Rettungsmission aus dem Vikiril-Gefängnis zu scheitern drohte. Obwohl er nur seinen Befehlen gefolgt war und das Ziel der Mission im Auge gehabt hatte, konnte er sich das noch nicht verzeihen.
»Sie bringen den Captain besser in einem Stück an Bord zurück, Mr. Tufok«, dachte er, »und sich selbst ebenfalls. Sonst haben wir beide etwas zu besprechen.«
Ein durchdringender Schrei unterbrach seine Gedanken und er verschüttete vor Schreck den Inhalt seines Wasserglases über das Bett und den Boden. Trotz des Schmerzes, der durch seine Brust schoss, schwang er seine nackten Füße aus dem Bett und stellte das jetzt leere Glas beiseite. Er wandte sich der Richtung zu, aus der er den Schrei gehört hatte. An der entgegengesetzten Seite der Krankenstation lag Mekrikuk, ein Koloss von einem Remaner, den er zusammen mit den anderen aus dem Vikiril-Gefängnis befreit hatte. Jeder Muskel und jede Sehne des kreidebleichen, riesigen Körpers war angespannt, als er einen tiefen, animalischen Angstschrei ausstieß. Keru bewegte sich unsicher auf Mekrikuk zu, obwohl er sah, dass Reh und Ogawa sich bereits über das Biobett des Remaners beugten. Mekrikuk hatte aufgehört zu schreien, aber seine Augen blieben vor Angst weit aufgerissen.
»Sagen Sie dem Käpt'n, dass er damit aufhören muss!«
sagte Mekrikuk.
»Sofort!«
»Vielleicht halluziniert er«,
sagte Ogawa, während sie mit der Schnelligkeit eines Taschenspielers einen Hypospray vorbereitete.
»Es könnte eine Nebenwirkung der Medikamente sein.«
»Oder vielleicht auch nicht. Einige Remaner sind verdammt gute Telepathen«, dachte Keru, während er voranstolperte und sich auf einem Biobett abstützte.
Er hatte einige Zeit auf Trill verbracht und die telepathischen Symbionten in den tiefen, mit Wasserbecken gefüllten Höhlen von Mag'Ala versorgt. Dabei hatte er gelernt, niemals die offensichtlich telepathischen Eindrücke anderer Wesen einfach abzutun. Gero sah, dass die Schwester das Hypospray in die ausgestreckte Klaue des Doktors legte. Re drückte es schnell gegen Mekrikuks vernarbten Hals. Der Inhalt des Hyposprays zischte sofort an seinen Bestimmungsort, und der Remaner verlor das Bewusstsein und erschlaffte. Keru bemerkte, dass Ogawa ihn ernst, aber gutmütig musterte. Er war immerhin Noahs Onkel, durch ihren gemeinsamen Schmerz und Verlust ein Mitglied ihrer Ersatzfamilie.
»Sie müssen wieder zurück ins Bett, Mister. Oder muss ich Sie erst festschnallen?«
Keru lächelte sie schwach an und hob seine großen Hände als Geste der Kapitulation. Dann bemerkte er eine leichte Brise aus der Klimaanlage und ihm wurde bewusst, dass sein Krankenhemd Achtern komplett unbedeckt ließ.
»Schon gut, Alyssa, ich werde brav gehen, aber zuerst muss ich mit der Brücke sprechen.«
»Und eine Hose wäre auch nett«, fügte er in Gedanken hinzu. Christine Whale saß im Kommandosessel der Titan und beobachtete die Blinklichter auf dem Hauptschirm, die Donatras abtrünnige Flotte darstellten. Sie hatte ein ungutes Gefühl. Ab und zu sah sie zur Wissenschaftsstation, an der Jaza fehlte.
»Hör auf, so etwas zu denken, Whale. Die Brücke ist kein Platz für Schwärmereien«, sagte sie sich.
Dann hielt sie einen Moment inne und dachte an Riker und Troy, deren Beziehung so weit wie nur möglich über eine Schwärmerei herausgewachsen war. »Andererseits könnte ich ihn auch einfach heiraten.« Als sie den Blick von der Konsole abwandte, die jetzt von Lieutenant Eviku besetzt war, bemerkte sie, dass Frane noch immer neben dem Turbolift stand. Er beobachtete still und starr wie eine Statue das Geschehen. Admiral Akar war vor ein paar Minuten aus dem Transporterraum gekommen und stand in seiner Nähe. Offensichtlich behielt er sowohl Frane als auch den Bildschirm im Auge. Frane für seinen Teil mied geflissentlich den durchdringenden Basiliskenblick des Kapellaners.
»Riker an Titan!«
Will Rikers Stimme erschallte aus ihrem Kommunikator. Sie klang ruhig und sachlich und beruhigte sie irgendwie. Aber nur irgendwie. Ein bisschen Furcht blieb bestehen.
»Whale hier, sprechen Sie, Captain!« »Wir machen ausgezeichnete Fortschritte. Wir sollten in ein paar Minuten manuelle Kontrolle über die Flotte bekommen. Das Wesen, das den Computer kontrolliert, hat die gesamte Besatzung mit Anästhesiengas ausgeschaltet. Wir starten gerade alle Umwelt- und Lebenserhaltungsprotokolle neu, um das Zeug aus den Decks zu pusten. Ich gebe weitere Anweisungen, wenn die Operation beendet ist.«
Der Captain meldete sich ab. Whale sank mit einem erleichterten Seufzer zurück in den Sessel und strich sich eine kastanienbraune Haarsträhne aus dem Gesicht. Dakal drehte sich von der Ops zu ihr um und sah sie verwirrt an.
»Commander, ich bekomme hier ein paar ziemlich merkwürdige Anzeigen.«
Whale erhob sich und blickte auf die Konsole des kardassianischen Kadetten. Sie wusste nicht so recht, was sie mit den Anzeigen anfangen sollte, bis sie nach Steuerbord zur Wissenschaftsstation hinübersah. Dort studierte Eviku offensichtlich die gleichen Daten.
»Das sieht nicht gut aus, Commander«, sagte Eviku.
Die muschelartigen Ohren des Arkeniten zuckten auf beiden Seiten des langgezogenen Kopfes. Die Titan wackelte und zwang alle auf der Brücke, sich an Stühlen, Geländern oder Konsolen festzuhalten, bis die Trägheitsdämpfer die Bewegungen Sekunden später ausglichen. Es fühlte sich an, als hätte etwas Großes, Stumpfes die Titan sehr hart getroffen, aber Whale hatte die Daten auf Dakals Konsole gesehen und wusste, dass das nicht der Fall war. Sie wusste auch, dass das, was offensichtlich gerade wirklich passiert war, sich vielleicht als etwas noch weitaus Schlimmeres herausstellen konnte.
»Gelber Alarm, Mr. Dakal! Schilde hoch!«
»Ei, Sir«, antwortete Dakal, »aber ich habe noch nicht herausgefunden, was uns getroffen hat.«
Whale murmelte einen scharfen, klingonischen Fluch.
»Öffnen Sie einen Kanal zum Cap. Keru an Whale!«
Während Dakal ihren Befehl ausführte, berührte sie ihren Kommunikator.
»Whale hier? Es ist gut, Ihre Stimme zu hören, Ranul, aber das ist gerade kein guter...«
»Chris, da ist etwas, das Sie wissen sollen. Unser remanischer Gast hat gerade eine seltsame Warnung abgegeben. Er sagte, dass Captain Riker seine Operation an Bord des romulanischen Schiffs abbrechen muss.«
»Das hört sich ein wenig vage an«, entgegnete Vale und runzelte die Stirn. So besorgt wie sie war, interessierte sie sich nicht besonders für mystische Omen, jedenfalls nicht außerhalb von Horrorromanen. »Hat er einen Grund angegeben?«
»Leider nicht. Er ist jetzt bewusstlos, darum kann ich das nicht weiter verfolgen. Aber ich glaube, dass er eine Art telepathische Ahnung von etwas Furchtbarem bekommen hat, das gerade im Gange ist und niemand anderer bemerkt hat.«
»Ein telepathischer Alarm von unserem Roten König?« dachte Vale. Sie war sich bewusst, dass Ranuls Ahnungen, die er nie leichtfertig äußerte, sie bisher selten in die Irre geführt hatten. Außerdem musste sie zugeben, dass Mekri Cooks Warnung im Einklang mit ihrem eigenen Unbehagen stand und mit den Daten auf Dakals und Evikus Konsolen. Dabei hatte sie noch nicht einmal einbezogen, was gerade in die Titan gekracht war. Hier geht offensichtlich mehr vor als die bloße Nervosität eines Führungsoffiziers.
»Danke, Ranul«, sagte Vale. »Ich werde das prüfen.«
Vales Kommunikator zirpte erneut, gefolgt von der synthetischen Stimme Dr. Setentes.
»Ich glaube, wir könnten da ein ernstes Problem haben, Commander.«
»Sieht so aus«, antwortete Vale. »Haben Sie eine Erklärung?« Sie richtete ihren Blick wieder auf einen Ausschnitt auf der Backbordseite des Hauptschirms, auf der die Daten der Wissenschaftsstation entlang scrollten. Sie sah zu Eviku hinüber. Der Xenobiologe sah sie ebenso erwartungsvoll an wie Frane, Akar, Dakal, Lavena, Dr. Rahavri, der anscheinend gerade aus dem Turbolift gestiegen war, und der Rest der Brückenbesatzung.
»Es scheint so«, sagte Eviku sehr langsam und vorsichtig, »als hätte der Raum angefangen, sich lokal zu krümmen, und der Effekt beschleunigt sich.«
»Setente?« fragte Vale. »Meiner Meinung nach hat Lieutenant Eviku recht.«
Vale spürte, wie ihr Herz zu rasen begann. Obwohl sie, abgesehen vom Jungfernflug der Titan, nie mit Setente zusammengearbeitet hatte, kannte sie seinen Ruf. Seine wissenschaftlichen Analysen waren selten falsch, selbst wenn er sie sich aus dem Ärmel zu schütteln schien. Und er hat nicht mal Ärmel. Sie zwang sich ruhig und gleichmäßig zu atmen, um sich zu beruhigen.
»Das heißt?« fragte sie. »Das heißt, dass die Geschwindigkeit, mit der unser Schläfer den Raum umformt, sich abrupt beschleunigt hat.«
»Und der Grund?«
»Ich kann es nicht schlüssig beweisen, Commander, aber es muss mit unseren Bemühungen zusammenhängen, das Wesen zur Aufgabe der Kontrolle über die romulanischen Schiffe zu bewegen. Als wir diese aufkeimende Intelligenz aus dem romulanischen Computersystem gescheucht haben, ist ein beträchtlicher Teil von ihm wieder in den gleichen Raum gelangt, den es seit seiner Ankunft hier beeinflusst hat. Das beschleunigte Kollabieren des Raumes erscheint in der unmittelbaren Nähe der romulanischen Flotte am stärksten, und der Effekt breitet sich um ein Vielfaches schneller als die Lichtgeschwindigkeit aus. Er pflanzt sich direkt durch den Subraum fort.«
»Na toll«, dachte Vale.
»Was liegt auf seinem unmittelbaren Weg?« fragte sie Eviku.
»Die Stellarkartografie zeigt ein bewohntes System, genau auf dem Weg der Störungen«, sagte Eviku. »Es ist weniger als 2 Parsecs von unserer gegenwärtigen Position entfernt. Bei der Geschwindigkeit, in der das Phänomen fortschreitet, wird das gesamte System verwüstet. In der Zeit, in der es seinen Höhepunkt erreicht, ich würde ihm zwischen 7 und 10 Standardtagen geben, wird es sein, als hätte das ganze Sternensystem niemals existiert.«
»Das ist das System der Kernwelt«, sagte Frane und machte ein paar Schritte vorwärts. Akar betrachtete ihn wie ein Herpetologe, der eine giftige Schlange studierte. »Ein Planet namens Ogen.« »Ogen?« fragte Vale und blinzelte ein paar Mal, als sie ihren Stuhl herumdrehte, um den Nail anzusehen. Sein Schwanz bewegte sich nervös hin und her. »Ogen ist die Heimat von ungefähr 2 Milliarden Wesen«, sagte Frane. »Es ist die Heimatwelt der Nail-Hegemonie und steht ungefähr 1 Woche vor seiner kompletten Auslöschung«, dachte Vale. Ihr Herz sank im freien Fall. Vielleicht zusammen mit jeder anderen bewohnten Welt im Magellanschen Raum und vielleicht noch viel weiter darüber hinaus. Und ihr fiel nicht eine einzige verdammte Sache ein, die sie dagegen ausrichten konnte, außer einer.
»Dakal?
Geben Sie mir den Captain und Commander Jaza, sofort!«